Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 im wunderbaren, sonnendurchfluteten Ulm gibt es jetzt eine weitere Ausgabe der Plattform für euch in der nächsten Stunde am Mikrofon Frank Rieddorf und ich freue mich wieder mal einen Gast von der Universität zu haben. Ich begrüße sehr herzlich den Direktor des Institutes für molekulare Endokrinologie der Tiere, Professor Dr. Jan Tuckermann. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Rieddorf.
Sehr gerne. Das ist ja schon mal sehr komplex. Ich konnte es schon kaum aussprechen, Ihr Institut. Da werden wir jetzt erstmal eine kleine Klärung machen, was das überhaupt bedeutet. Zunächst mal, wenn Sie vielleicht sich kurz unseren Hörern mit einem kleinen wissenschaftlichen Lebenslauf vorstellen, wie Sie Ihre Karriere durchlaufen ist, bis Sie dann den Ruf an die Universität Ulm bekommen haben.
Ja, ich habe Biologie studiert an der Universität Karlsruhe und habe dann meine Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum durchgeführt. Bereits in der molekularen Genetik, da habe ich mich befasst, wie Faktoren, die wichtig sind für die Krebsentwicklung von einem Rezeptor für ein Hormon, nämlich das Cortisol, was viele Leute auch kennen, reguliert wird. Und bei dem Cortisol bin ich dann auch geblieben und habe dann meine Postdoc-Phase kurz am Krebsforschungszentrum weitergeführt, um dann am Institut für Alternsforschung in Jena eine kleine Gruppe aufzubauen. Und bin dann im Jahre 2012 nach Ulm berufen worden und kann das jetzt im größeren Stil sozusagen weiter durchführen, um zu verstehen, wie so ein Stresshormon, Cortisol, wirkt im molekularen Bereich, die sogenannten guten Wirkungen und auch die Nebenwirkungen und wie das den Körper beeinflusst.
Warum ist es dann das Institut der Endokrinologie der Tiere?
Ja, das liegt daran, dass wir, dass ich einmal von Haus aus auch Zoologe bin. Und wir in der Biologie uns natürlich auch mit der allgemeinen Zoologie der Tiere befassen. Und wir probieren, Tiere als sogenannte Modellorganismen zu benutzen, um die Vorgänge beim Menschen besser zu verstehen, da die direkte Forschung am Menschen ethisch noch bedenklicher als das bei Tieren ist. Aber wir werden vielleicht nachher auch nochmal drauf kommen, auch bei den Tieren machen wir sehr starke ethische Abwägungen, ob wir überhaupt Tiere einsetzen. Wir probieren auch Ersatzmethoden zu ermitteln, aber wir lehren das Fach in der Zoologie und da geht es eben auch um Tiere.
Und ist es dann 1:1 auf den menschlichen Körper übertragbar?
1:1 sicherlich nicht, aber es gibt bestimmte Vorgänge in den verschiedenen Tierarten, die natürlich beim Menschen durch die Evolution noch erhalten worden sind und die können wir übertragen und Sie haben vollkommen recht, wir müssen immer ganz genau schauen, was kann man übertragen und was kann man nicht übertragen und irgendwann müssen wir dann mit Ethikanträgen probieren, Ärzte zu überzeugen, dass wir doch mal in ihre Patienten reinschauen dürfen, ob das, was wir in den Tieren gefunden haben, auch tatsächlich in Menschen stattfindet.
Darauf kommen wir dann noch auf ihre Forschungen. Jetzt erstmal eine kurze Erklärung, was das überhaupt ist, dieses Institut für molekulare Endokrinologie und was es da, welche Mitarbeiter das da gibt oder wie viele Forschungsgruppen oder so mal ganz grob, wie das so aufgebaut ist, damit ich da was vorstellen kann.
Genau, wir sind ein klassischer Lehrstuhl. Das heißt, wir haben zwei Professoren, ein Leiter, das bin ich, dann eine zweite Professorin, die Frau Professorin Vujic-Bajic. Und dann haben wir noch zwei unabhängige Nachwuchsgruppenleiter, also solche, die gerade auf dem Weg sind, Professoren zu werden. Und die haben alle ganz unterschiedliche Forschungsgebiete im Bereich der Hormonforschung. Das bezeichnet man mit Endokrinologie, also wie Hormone in Zellen, in Tieren, über welche molekularen Mechanismen sie wirken, mit der Hoffnung, dann auch Krankheiten zu verstehen, die zum Beispiel beim Altern auftreten, die aufgrund von Stress und Umwelteinflüssen entstehen können. Und zum Beispiel die Gruppe von Frau Maja Vujic-Bajic befasst sich mit Eisenhomöostase und Hormonwechselwirkung. Die Nachwuchsgruppe vom Herrn Röser, die befasst sich mit Immunzellen im Fettgewebe, die Diabetes auslösen können. Und der Herr Ion Kirster, der befasst sich mit kleinen Signalmolekülen, die man eigentlich aus der Krebsforschung her kennt, die aber auch Hormonwirkung vermitteln können, sogenannte RAS-GTPasen. Und mein Forschungsgebiet, das konzentriert sich auf das Stresshormon Cortisol.
Ganz nochmal ganz zurück für die Nicht-Biologen hier am Äther. Wozu braucht man überhaupt Hormone? Was machen die?
Ja, Hormone sind Botenstoffe, die eigentlich alle Facetten unserer täglichen Aktivität beeinflussen, die zum Beispiel notwendig sind, dass wir morgens überhaupt aus dem Bett kommen, unsere Energiereserven helfen zu mobilisieren, die aber auch, jeder kennt das, ich bin unter Adrenalin oder unter Stress, das heißt, die also den Körper in einen Alarmzustand versetzen können, die aber auch wichtig sind für die Fortpflanzung, den Menstruationszyklus beeinflussen. Und das ist ein ganz kompliziertes Wechselspiel, in dem verschiedene Hormone wirken, sich gegenseitig regulieren und dann auch noch im Wechselspiel mit dem zentralen Nervensystem und dem Immunsystem ihre Wirkung vollbringen. Und wenn der Hormonhaushalt durcheinander gerät, wie man so im Volksmund sagt, dann können eben Krankheiten auftreten, die häufig was mit Stoffwechselfunktion, Diabetesentwicklung zu tun haben.
Und diese Hormone produziert der Körper alle selbst?
Die produziert er alle selbst, wenn er es kann, genau. Mhm. Und wenn er es dann nicht mehr so gut kann, man kennt den Fall zum Beispiel beim Insulin, wenn das nicht mehr gut geliefert wird, dann muss man das nachführen. Mhm. Oder bei Schilddrüsenunterfunktion. Oder auch, es gibt Menschen, die wenig Cortison produzieren können.
Und wo wird es produziert, diese Hormone? Ganz unterschiedlich gibt es diverse Quellen im Körper.
Ganz unterschiedliche sogenannte endokrinologischen Organe oder Drüsen. Also zum Beispiel können das die Eierstöcke sein oder der Hoden für die Sexualhormone. Das kann für das Stresshormon Cortisol sind das die sogenannten Nebennieren. Das sind so ganz kleine Organe, die so auf den Nieren drauf sitzen. Und die entlassen ihre Botenstoffe in die Blutbahn. Dort werden die über den ganzen Körper verteilt und es gibt sehr viele Gewebe im Körper, die dann eine ganz bestimmte Antwort auf diese Hormone, auf diese Botenstoffe dann auslösen. Und das bewirkt dann eine gesamte Reaktion, was der Körper gerade macht. Und
das bedeutet, alles, was jetzt den Menschen in sich ausmacht, ist hormongesteuert sozusagen oder großenteils?
Ja, großenteils. Natürlich nicht nur. Ja. Das zentrale Nervensystem ist, was ein viel schnellerer Regulationsmechanismus ist, auch wichtig. Aber auch das wird durch Hormone beeinflusst. Und gerade wenn man solche bisschen so mittelfristige bis langfristige Umstellung im Stoffwechsel haben möchte, oder dann werden Hormone gebraucht. Und insofern ist sehr viel hormongesteuert.
Und das ist bei Tieren genau das Gleiche vom Prinzip her?
Vom Prinzip her ist das genau das Gleiche. Die Funktionen haben sich manchmal ein bisschen verschoben. Zum Beispiel das Schilddrüsenhormon, das ist bei Amphibien zum Beispiel wichtig für den Übergang von der Kaulquappe zum adulten Frosch. Das haben wir jetzt nicht mehr, aber da ist es halt wichtig für den Energiestoffwechsel.
Aber das heißt, man kann im Prinzip sagen, jegliches Leben in der Form, wie wir das hier kennen, egal bei welchen Tieren oder Menschen, ist komplett von Hormonen übernommen. Also die gesamte Steuerung obliegt den Hormonen. Also ist es ein sehr mächtiges Instrumentarium.
Ja, ist ein sehr mächtiges Instrumentarium. Also wichtig für sehr viele Funktionen.
Mhm, genau, also das allein das rechtfertigt ja schon das Institut, Hormone so was ganz Grundlegendes sind. Das heißt, wenn da Probleme auftauchen, gibt es dann immer mehr oder minder massive Schwierigkeiten im Organismus. Ja. Was sind so die klassischen Hormonstörungen, die man so kennt?
Ja, da gibt es ja eine ganze Reihe. Also ich hatte eben schon kurz erwähnt, Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion, die Möglichkeit, es gibt viele Hormonstörungen, die zum Beispiel auch mit Tumoren einhergehen, wenn zum Beispiel hormonproduzierende Zellen sich zu stark vermehren, dann kann man zum Beispiel eine Cortisolüberproduktion haben oder die übergeschalteten Hormone können überproduziert werden. Auch die Fähigkeit, nicht auf Hormone zu antworten, nicht nur die Hormone nicht zu produzieren, sondern wenn die Antwort ausfällt, gerade bei der Diabetes, die sich jetzt immer weiter auf dem Vormarsch ist zum Beispiel auch eine klassische Hormonstörung. Mhm. Und insofern sind sehr viele Krankheiten eigentlich davon beeinträchtigt, gerade die mit Energiehaushalt auch eine Rolle spielen.
Kann man dann die Menge der Hormone messen? Also können Sie sagen, in einem gesunden Organismus muss es von diesen und jenen Hormonen plus minus Menge so und so viel geben und ich kann am Hormonspiegel merken, dass da ein Defizit ist, oder sehe ich das immer erst, wenn eine Erkrankung vorliegt?
Nee, man kann das schon messen und da gibt es Bandbreiten, aber man muss sich das sehr dynamisch vorstellen. Also so ein Hormonspiegel ist eigentlich nie gleich, sondern der schwankt teilweise abhängig vom Tagesrhythmus. Und das liegt auch daran, dass Hormone zu einer gewissen Zeit gebraucht werden, dann aber auch wieder abgeschaltet werden müssen in ihrer Wirkung. Und da gibt es sehr viele Rückkopplungsmechanismen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Cortisolausschüttung, die wichtig ist, um mal, wenn man jetzt unter Stress ist, Energiereserven zu mobilisieren. Auf der anderen Seite muss die auch wieder abgeschüttet werden, denn wenn das dauerhaft Cortisol im Körper aktiv ist, dann kann man Knochen verlieren, Muskelschwund bekommen und dann hat man plötzlich pathologische Auswirkungen. Es gibt also nicht den guten Hormonspiegel, sondern die Antwort, Hormone hoch zu regulieren und wieder runter zu regulieren, die muss funktionieren.
Und das ist im gesunden, normalen Körper, ist dieses Wechselspiel eben so eingestellt, dass jedes Hormon die Aufgabe übernimmt, die dem Organismus gut tun und in dem Moment es ausschüttet und dann wieder runterfährt und dann kommt das nächste, also genau. Das Wechselspiel.
Nachdem das gerade anliegt. Ja. Mhm. Wenn Sie Hunger haben zum Beispiel, das ist auch extrem hormongesteuert. Wenn Sie gesättigt sind, dann kommen andere Hormone ins Spiel. Und diese Hormone müssen eben funktionieren. Und es gibt eben zum Beispiel bei extremer Dickleibigkeit ist es für die Menschen schwierig, zum Beispiel auch abzunehmen, weil die schon so unter so einem hormonellen Druck stehen, diese Energiereserven, die der Körper einmal angenommen hat, auch zu verteidigen. Also das sind häufig diese Rebound-Effekte, die man gerade bei Leuten hat, die schwer dickleibig waren, dann abgenommen haben und dann wieder so schnell dick werden, wie jeder immer sagt, wie kannst du nur? Aber die sind extrem unter einem hormonellen Druck, was man sich so als dünner Mensch gar nicht so vorstellen kann.
Und wie kann man dann da eingreifen, medikamentös?
Ja.
Wenn es jetzt hormonspiegelbedingt oder von den Hormonen bedingt ist, oder wie kann man überhaupt in dieses Hormonsystem eingreifen?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen komplex. Ne? Also wenn Hormone fehlen, dann werden die zugeführt und dann muss man aber auch immer eingestellt werden. Das hört man immer ganz häufig und das ist letztendlich in der Praxis so ein bisschen so ein Probieren. Da gibt man mal ein bisschen mehr, dann guckt man, wie sich der Patient verhält, dann sagt man, oh, war zu viel, dann ein bisschen weniger. Und das ist bei, wenn wir jetzt wieder beim Beispiel Diabetes bleiben, ja eigentlich auch das Ziel, gar nicht mehr so pauschal das Hormon zuzuführen, sondern wirklich nach dem Bedarf das online messen zu können. Und gerade in Ulm hat er eine große Tradition. Da wurde hier die sogenannte Ulmer Zuckeruhr schon mal entwickelt von dem Herrn Professor Pfeiffer, der an der Universität hier in den 70er, 80er Jahren gelehrt hat. Und das waren so erste Versuche, dass man den Hormonspiegel misst und gleichzeitig bereits die fehlende Hormonteil hinzuführt.
Also, dass man sozusagen diese normale Produktion künstlich ersetzt und da muss man natürlich gucken, dass man das auch richtig produziert im richtigen Maße, was Sie vorhin gesagt haben, dass man das Überproduktion ist, genauso schädlich ist, wie wenn es nichts davon gibt.
Und das ist zurzeit halt, kann man sich vorstellen, dass man das jetzt mit zum Beispiel mit irgendwelchen Apps im Telefon verbindet und so. Die Messmethoden sind immer noch nicht ausgereift genug. Man möchte das ja nicht invasiv machen und nicht die Leute ständig Blut entnehmen müssen. Also da wird in der Richtung wird auch geforscht. Wir machen das nicht. Wir sind ja Grundlagenforscher, aber das ist so, was jetzt so ganz konkret für die Patienten wichtig ist.
Was jetzt bei Ihnen alles gemacht wird, diese Grundlagenforschung und Ihr Spezialgebiet mit den Stresshormonen, das werden wir uns jetzt in wenigen Minuten anhören. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Unterbrechung mit dem guten Sigi Mali und dann geht's weiter hier mit dem Professor Dr. Jan Tuckermann. Bis gleich. Radio Free FM, die Plattform mit Professor Dr. Jan Tuckermann von dem Institut für molekulare Endokrinologie der Tiere. Und jetzt haben wir gesagt, gehen wir medias in res und Sie erzählen uns mal ganz aktuell, was Sie jetzt speziell gerade aktuell in Ihrer Forschung denn so treiben.
Ja, wir interessieren uns für die molekulare Wirkung eines Stresshormons, nämlich des Cortisols. Das ist ein Hormon, das der Körper zu zwei Bedingungen eigentlich hauptsächlich ausschüttet, nämlich einmal früh morgens, damit wir aus dem Bett kommen, weil das ein Hormon ist, das Zuckerreserven mobilisieren kann, und wenn wir unter Stress stehen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir entweder verschwinden wollen oder angreifen wollen, eine sogenannte Fight-and-Flight-Response. Und da ist das Hormon wichtig, um Zuckerreserven zur Verfügung zu stellen. Jetzt kennt aber auch jeder Cortisol wahrscheinlich so aus der Hausmedizin, dass das ab und zu mal verschrieben wird, um Entzündungskrankheiten zu behandeln. Und ist eins der stärksten entzündungshemmenden Substanzen, wird deswegen auch medikamentös eingesetzt. Und zwar wurde dafür mal der Nobelpreis verliehen, 1952. 4 Jahre nachdem es zum ersten Mal entdeckt worden ist, dass man damit zum Beispiel Arthritis nicht heilen kann, aber die Symptome stark verringern kann. Und die Geschichte dazu ist folgende: Man hat das direkt an Menschen ausprobiert. Damals hat man keine Tierversuche, hat man auch gemacht, aber war nicht zwingend notwendig. Man hat es einfach mal ausprobiert an Patienten. Und eine Patientin war plötzlich nicht mehr im Krankenzimmer auffindbar und die Ärzte dachten, oh, da haben wir wohl zu viel gegeben und haben schon im Keller nachgeschaut, ob sie dort aufgebahrt lag. Nein, aber die Dame war bettlägerig zuvor, jetzt plötzlich einkaufen in der Stadt gewesen und damit war plötzlich ein Wundermedikament entdeckt worden. Und wie das immer so ist, wurde das breit eingesetzt und man fand dann relativ schnell heraus, dass doch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen auftreten können, wenn man Cortisol oder ähnliche Präparate sehr lange nimmt. Der berühmteste Patient war John F. Kennedy. Der musste Cortisol als Ersatztherapie nehmen, weil er selber kein eigenes Cortisol produzieren konnte. Und es gibt so geheime Aufnahmen von dem, wo der an Krücken da durchs Weiße Haus schleicht, hat unglaublich gelitten unter dieser Therapie. Es wurde ein bisschen geheim gehalten, weil das ja so ein starkes, junges Gesicht von Amerika war. Und heute ist man der Auffassung, dass Cortisol nach wie vor gut ist, um akute Entzündungen zu bekämpfen. Aber für die Langzeittherapie tut man sich schon schwer. Und wir wollen jetzt in unserer Forschung herausfinden, wie man solche positiven entzündungshemmenden Wirkungen vielleicht trennen kann von den Nebenwirkungen. Und man hat eine Zeit lang gedacht, dass das ganz einfach geht, indem man die Wirkung von dem sogenannten Rezeptor, das ist ein körpereigenes Protein, das die Cortisonwirkung oder Cortisolwirkung vermittelt, indem man dort einfach aufpasst, in welcher Form der vorliegt. Und zwar, ob der einmal, man muss dazu sagen, das ist ein besonderes Molekül, das kann nämlich direkte Gene an- oder abschalten. Und lange Zeit dachte man, Entzündungshemmung passiert, indem man Gene abschaltet, nämlich die, die ganz wichtig sind, um Immunzellen zu aktivieren, sogenannte Entzündungsmediatoren oder Zytokine. Und man hat bestimmte Cortisol-ähnliche Substanzen designt und probiert, diese Funktion jetzt spezifisch anzusteuern, dass Genprodukte abgeschaltet werden. Und leider ist das nicht so ganz erfolgreich gewesen. Also fast alle großen Pharmaunternehmen haben das gemacht. Aber es gibt jetzt 2, 3 Substanzen, die jetzt für Psoriasis zugelassen sind, aber insgesamt hat es nicht funktioniert. Und wir haben uns mit Hilfe von genetisch veränderten Mäusen dem Problem genähert, wo wir unterscheiden konnten, kann jetzt dieser Rezeptor für Cortisol Gene an- oder abschalten. Und mit diesen Mäusen konnten wir eigentlich herausfinden, dass man eher Gene anschalten muss, um so eine Entzündung hemmen zu können. Also ganz anders, als man das sich vorher gedacht hat. Und was für uns noch besonders interessant war, und das haben wir auch erst vor 2 Jahren veröffentlicht, dass die Entzündung selber mithilft, sich durch Cortisol wieder abzuschalten. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Also Entzündungsreaktionen bewirken auf Signalwegen in Zellen, bei denen die gerade Immunzellen ganz stark aktiviert werden. Und früher hat man gedacht, diese Signalwege, die müssen durch das Cortisol abgeschaltet werden, dann sind die Immunzellen nicht mehr aktiviert und dann geht die Entzündung zurück. Und wir konnten jetzt nachweisen, dass für eine richtig gute Abschaltung, zum Beispiel in einer Lungenentzündung, es entscheidend ist, dass das Cortisol, der Rezeptor für das Cortisol zusammen mit diesen Signalwegen wirken muss, um bestimmte Faktoren anzuschalten, die dann zur Hemmung der Entzündung führen.
Wie schaltet man jetzt Gene? Sie haben gesagt, Gene schaltet man an und ab. Wie schalte ich denn Gene an und ab?
Das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Gene sind ja in der DNA abgelegt als Information. Und so, wenn man ein Gen anschaltet, heißt es, diese DNA wird abgelesen von bestimmten Enzymen. Es wird ein Botenstoff synthetisiert, die sogenannte Boten-RNA oder Messenger-RNA. Und darin ist die Information für ein bestimmtes Protein abgelegt, das dann in der Zelle produziert wird. diese Proteine oder Eiweiße haben ganz unterschiedliche Funktionen in der Zelle. Und wenn dieser Vorgang passiert, diese Synthese von diesen Proteinen mit der Information, die in der DNA abgelegt wird, dann ist so ein Gen angeschaltet. Aber jetzt sind nicht alle Gene gleichzeitig angeschaltet, denn dann käme eigentlich ein totales Chaos raus. Wir haben ja in allen unseren Körperzellen immer die gleiche DNA, die gleiche Information. Trotzdem sind die Zellen ja ganz unterschiedlich, machen ganz unterschiedliche Sachen. Und das liegt daran, dass eben bestimmte Gene an und andere wiederum abgeschaltet wird. Gene, die für wichtig sind für das Gehirn, sind zum Beispiel in Nervenzellen angeschaltet. Gene, die wichtig sind für eine Immunreaktion, die sind zum Beispiel in Immunzellen angeschaltet.
Und wenn ich jetzt alle Gene überall anschalten würde, dann würde es quasi explodieren oder würde es totales Chaos
also dann
geben.
Stirbt die Zelle vorher. Aha. Also passiert wahrscheinlich.
Aber also das ist im Prinzip nur der Aufbau der Zelle, dass die quasi diese ganzen Möglichkeiten hätte.
Genau.
Und das, was die Eigenschaft der Zelle ausmacht, das ist quasi an. Der Muskelzelle sind die und die Sachen an. Nervenzelle sind die und die Sachen an, weil der Bauplan für die Zellen grundsätzlich immer gleich ist.
Genau.
Das ist dieses an
und
also.
Und dann gibt es eben noch Gene, die sind nur an, wenn zum Beispiel eine Hormonwirkung hervorgerufen wird.
Also nur periodisch.
Und die werden durch solche, man nennt die Transkriptionsfaktoren, und dieser Cortisolrezeptor ist ein solcher Transkriptionsfaktor, die werden eben nur angeschaltet, wenn das Hormon diesen Rezeptor aktiviert hat. Mhm. Und der kann nicht nur Gene anschalten, sondern er kann auch Gene, die angeschaltet sind, bei denen gerade die Information abgelesen wird und Proteine entsprechend synthetisiert werden oder hergestellt werden, die kann er eben auch abschalten. Und wir konnten jetzt zeigen, dass im Gegensatz zu der ursprünglichen Annahme, dass man hauptsächlich Gene abschaltet, um Entzündungen zu hemmen, eben wichtig ist, dass ganz bestimmte Gene angeschaltet werden, und das passiert mit Hilfe von Signalen, die sogar aus der Immunreaktion selber stammen.
Aber jetzt gibt es ja doch relativ viele Gene und Kombinationsmöglichkeiten. Ist es dann Try-and-Error-Verfahren? Ich mache mal alle an und aus und gucke, was passiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir können ja heute das global messen. So seit ungefähr 15 Jahren machen wir das. Das heißt, wir können bei der Maus sind es so 18.000 Gene ungefähr, können wir schauen, welche sind an und welche sind abgeschaltet. Also das können wir erstmal beobachten.
Wie sehe ich das? Mal ganz praktisch jetzt gefragt.
Ganz praktisch, Sie extrahieren aus den Zellen alle Boten-RNAs, die ganz unterschiedlich sind. Und dann gibt es heute Hochdurchsatz-Sequenziersysteme, die es erlauben, die einzelne Natur dieser Boten-RNAs zu bestimmen, also welche das sind und wie viele es von denen gibt.
Aber das ist ja ein Prozess, der ein bisschen dauert. Jetzt haben Sie ja gesagt, gerade die Hormonspiegel schwanken ja. Das heißt, das kann ich dann nur zu diesem Zeitpunkt sagen.
Das ist eine Momentaufnahme. Sie vollkommen recht. Das ist natürlich nur so eine Momentaufnahme, und dann muss man eben solche Zeitreihen machen. Und es gibt jetzt auch die ersten Modelle, wo man tatsächlich probiert, das zu verfolgen. Aber das kann man dann im Moment noch nicht für alle Gene machen, sondern eben nur für einzelne. Mhm. Und das ist der eine Weg. Und das andere ist, man probiert natürlich die Bedeutung der jeweiligen verschiedenen Gene herauszufinden, indem man diese gezielt wieder abschaltet. Wir haben das zum Beispiel für diesen Rezeptor für Cortisol gemacht, sowohl in Zellen als auch in ganz bestimmten Geweben in Mäusen, um erstmal herauszufinden, wie wichtig ist denn dieser Faktor für bestimmte Antworten auf das Hormon Cortisol in bestimmten Geweben. Und das kann man aber auch machen mit diesen sogenannten Zielgen, also diesen an- oder abgeschalteten Genen. Und wir haben das gerade mit einem Gen gemacht, das eben angeschaltet wird durch Cortisol. Das haben wir ausgeschaltet, und dann konnten diese Tiere, denen es sonst eigentlich ganz normal ging, aber bei denen konnte keine Entzündungshemmung mehr stattfinden.
Was würde jetzt passieren, wenn ich die alle ausschalte für Cortisol in einem Organismus?
Ja, das machen wir indirekt, indem wir den Rezeptor komplett ausgeschaltet haben. Und wenn wir das komplett machen, dann werden die Tiere nicht geboren. Also der ist so wichtig, zum Beispiel für die Lungenreifung. Das weiß man auch. Also zum Beispiel auch beim Menschen ist es sehr wichtig, wenn zum Beispiel Frühgeburten kommen, da fehlt dieser Geburtsstress, und die kriegen Cortisol-ähnliche Substanzen verabreicht, damit diese Lunge nachreift. Wenn wir jetzt diesen Rezeptor komplett wegnehmen, in allen Geweben, dann werden die Mäuse nicht geboren. Aber jetzt haben wir ein Experiment gemacht, da haben wir den nach der Geburt weggenommen. Also wenn man die Maus jetzt nicht ärgert und die keine Krankheit bekommt, keine Infektion, kommen die damit ganz gut zurecht.
Also der Organismus ist lebensfähig.
Ja, der ist lebensfähig. Also wir haben aufgepasst, dass er nicht im Gehirn entfernt wird, weil das ist wichtig für die Produktion von Cortisol. Aber den Mäusen ging es im Prinzip gut unter normalen Bedingungen. Problematisch wird es, wenn zum Beispiel so eine Maus in eine sogenannte Fettleibigkeit-Diät gesetzt wird. Da probieren wir zu simulieren, was Leute bei McDonald's betreiben. Sie kriegen also sehr fettreiche Ernährung. Haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die nicht so dick werden. Es ist sogar besser, wenn die dann keinen Cortisolrezeptor haben. Auf der anderen Seite, wenn man die zum Beispiel zum Fasten bringt, dann haben sie ein Problem, Glucose oder Zucker zu mobilisieren, um eben genügend Energie dem Körper zur Verfügung zu stellen.
Also scheint es ja ein recht komplexes Zusammenspiel zu sein. Es ist dann doch nicht so einfach, man macht auf der einen Seite einen Rezeptor zu und dann hat es sofort diese Auswirkungen. Das heißt, das bedingt sich auch alles untereinander. Man weiß auch nicht ganz genau, was das sonst noch für Wirkungen hat auf Dauer im Organismus.
Genau, deswegen wollen wir machen wir eigentlich solche globalen Entfernungen vom Rezeptor selten, sondern wir probieren eher in einzelnen Gewebstypen oder Zelltypen den Rezeptor zu entfernen, um dort eher zu lernen, was war denn die spezifische Wirkung von dem Hormon Cortisol, die direkt von diesem Gewebe abhängig ist. Aber natürlich, weil alles so miteinander verknüpft ist, gibt es vielleicht auch Effekte, die wir nicht immer erfassen. Und wir geben uns große Mühe, müssen manchmal auch von verschiedenen experimentellen Ansätzen also auf dieses Problem eingehen. Was wir auch machen ist, wir arbeiten auch außerhalb von Tieren und probieren das einfach nachzubauen. Einmal mit dem Ziel natürlich auch Tierexperimente eventuell zu reduzieren, falls uns das gelingt, falls wir das Gleiche messen. Aber auch um nachzuweisen, was passiert denn in den isolierten Zellen? Verhalten die sich genauso wie im Kontext vom Körper? Und manchmal tun sie das und manchmal nicht. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen wir wieder zurück in das entsprechende Tier.
Kommen wir danach nochmal zum Ende drauf. Also das heißt, man kann sagen, dieses Cortisol ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon, das im gesamten Organismus gebildet wird. Und Sie schauen jetzt nach, wenn ich das in gewissen Teilen des Organismus durch diese Blockierung der Rezeptoren unterdrücke, was für Auswirkungen haben diese verschiedenen Spiegel, was kann ich machen, wenn der Organismus das nicht überall produziert, sondern kann ich irgendeine Art von Therapie einsetzen, indem ich das lokal unterdrücke? Kann man das so in etwa sagen?
Also soweit sind wir eigentlich noch nicht. Also die Idee wäre, glaube ich, eher umgekehrt, dass man es therapeutisch, wenn wir so sprechen, gezielt nur noch verabreicht. Also man kann zum Beispiel, das machen die Pharmakologen, Hormone auch so verpacken, dass sie nicht überall im Körper wirken, sondern nur an bestimmten Stellen.
Und Sie sagen dann der Pharmakologie, wo sie wirken sollen und wo nicht.
Also wir haben ja den Kollegen Holger Barth bei uns an der Universität und wir sind gerade im Gespräch, wie wir das eventuell realisieren könnten, aber es ist kompliziert. Ja. Also wir müssen einmal durch unsere Grundlagenforschung erstmal zeigen, wie wichtig ist das Gewebe und ist es auch nur das Gewebe und nicht andere. Und er hat Verpackungssysteme, mit denen wir teilweise solche Gewebe oder bestimmte Zellen, zum Beispiel Immunzellen, sogenannte Makrophagen, adressieren können.
Was wird jetzt dann, wenn Ihre Forschung erfolgreich ist, der gemeine Patient, der gemeine Mensch, der oder auch der Nicht-Patient prophylaktisch denn davon haben können, im Optimalfall?
Also es gibt eine Richtung, die wir anstreben, das ist die Bekämpfung der Osteoporose. Das ist eine der klassischen Nebenwirkungen von Cortisol. Da haben wir jetzt sowohl Substanzen als auch Genprodukte entdeckt, wenn man da die Substanzen gleichzeitig verabreicht, dass der Knochenverlust, der sonst bei so einer Cortisoltherapie auftreten würde, nicht mehr auftritt. Und da haben wir eigentlich Hoffnung, wir sind noch auf der Ebene der Mäuse, muss man sagen, und ob das dann den Menschen so klappt, müssen wir sehen, aber da haben wir eigentlich Hoffnung, dass wir Nebenwirkungen zumindest verringern können und trotzdem diese potente antiinflammatorische Wirkung beibehalten können. Das ist ein relativ einfacher Fall für solche Krankheiten, in denen Cortisol wirklich sehr gut eingesetzt wird. Wir haben ein anderes, ein bisschen schwierigeres Projekt. Da ist noch alles im Fluss. Beim septischen Schock ist zurzeit stark in der Debatte, ob man Patienten mit Cortisol heilen kann oder nicht. Ob das besser ist oder eher schlechter ist. Und da gibt es zurzeit wieder Studien, die sagen, unter bestimmten Bedingungen ist es besser. Studien davor sagten, unter bestimmten Bedingungen ist es eher schlechter. Und da probieren wir uns mechanistisch jetzt zu nähern, auch in Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn Peter Rademacher. Wie wirkt jetzt Cortisol zusammen mit Adrenalin in so einer ganz schlimmen septischen Schockentzündung, die beim septischen Schock stattfindet? Und da ist dann die Hoffnung, irgendwann mal Kriterien zu definieren, dass man sagen kann, okay, unter den Bedingungen kann man Cortisol einsetzen und unter den Bedingungen kann man es überhaupt nicht machen.
Aber septischer Schock ist jetzt ja was, was jetzt nicht unbedingt die breite Masse betrifft, oder?
Ich glaube, die breite Masse betrifft eher, die breite Masse kriegt keine Langzeit-Cortisol-Therapie und muss sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Mhm. Die kriegen das vielleicht mal akut, wenn sie eine allergische Reaktion auf der Haut haben. Und dann brauchen die sich eigentlich auch gar keine Sorgen zu machen. Auch Asthmatiker haben wenig Probleme, weil das die Formulierungen so designed sind, dass das relativ schnell zerfällt, nachdem das die Schleimhaut durchdrungen hat. Das ist nicht so das Problem. Schwieriger ist es für Leute mit entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel, Morbus Crohn, Colitis, die immer wieder unter starken Prednisolon, Cortisol-Therapien stehen. Und bei denen, denke ich, können wir mit unserer Forschung tatsächlich so etwas wie den Knochenschwund, die Osteoporose lindern. Und natürlich nicht sofort. Ja, das ist jetzt im Labor, sieht das ganz vielversprechend aus. Wir müssen jetzt Partner finden, die uns erlauben, in die Menschen hineinzuschauen. Und dann müssen wir Partner finden, die das tatsächlich so interessant finden, dass damit jemand Geld verdienen will. Ja, das ist dann noch die dritte Stufe sozusagen.
Die Idee ist aber, dass Sie weiterhin das Cortisol verschreiben, weil es eben gut wirkt, aber die Nebenwirkungen, die das Cortisol auch anrichtet, dann durch dieses gezieltere an diesen jenen Rezeptoren reduzieren.
Genau.
Also, es besteht Einigkeit darüber, dass das Cortisol ein sehr wirkungsvolles Medikament ist und auch weiterhin eingesetzt werden soll. Nur eben versucht, die Nebenwirkungen zu eliminieren.
Ja, so könnte man es ausdrücken. Ja.
Was ist jetzt bei dem Thema Fettleibigkeit, haben Sie vorhin noch angesprochen, weil das ja vielleicht ein Thema ist, das mehr Leute bewegen wird. Ja? Ja. Also jetzt akut.
Ja, also bei Fettleibigkeit ist Folgendes, dass Cortisol die Entwicklung von Fettgewebe fördert. Und deswegen spielt eben nicht nur die Ernährung an sich, sondern eben auch die Lebensumstände. Sind die Leute unter Stress, unter dauerhaftem Stress, chronischem Stress, die spielen dann auch mit eine große Rolle. Und gleichzeitig mit mehr Fettgewebe, mit mehr Cortisolwirkung entsteht eben auch die sogenannte Insulinresistenz, also die verminderte Fähigkeit des Körpers, auf den Blutzuckerspiegelsenker Insulin zu reagieren. Und damit entstehen eben Vorformen und am Schluss schließlich ausgeprägt Diabetes. Und das würde man gerne vermeiden. Und wir haben jetzt ein Experiment gemacht. Da haben wir eben in Mäusen den Rezeptor für Cortisol nur im Fettgewebe entfernt und haben geschaut, wie geht's denen denn, wenn die eine sehr fettreiche Diät kriegen oder wenn sie alt werden. Und im Vergleich zu den nicht beeinträchtigten Mäusen sind sie eben relativ schlank geblieben. Also es war eigentlich erstaunlich, wenn man da die Cortisolwirkung unterbindet, dann geht es den Mäusen eigentlich besser. Sie haben viel bessere Antwort auf Insulin und man könnte eigentlich sagen, da haben wir eine körpereigene schädliche Wirkung von Cortisol in der Fettleibigkeitsentwicklung. Dennoch ist Cortisol nicht schlecht, denn wie gesagt, für akute Hungersituationen zum Beispiel, da ist es extrem wichtig, um Energie zu mobilisieren. Deswegen wäre es jetzt ungünstig, hier einzugreifen und zu sagen, okay, wir unterbinden einfach die Cortisolwirkung. Aber für Leute, die unter chronischem Stress stehen, da können wir jetzt ein bisschen besser verstehen, wie diese Dauerausschüttung von Cortisol tatsächlich diese Fettleibigkeit vorantreibt.
Wäre dann geholfen, wenn man diesen Spiegel immer ganz genau zeitlich begrenzt an einzelnen Rezeptoren steuern könnte, dass man wirklich sagt, okay, jetzt sollte er und darf er auch was essen und jetzt ist aber gut. Würde das theoretisch gehen, dass ich sozusagen dieses Verlangen nach Nahrung, dass ich das hormonell regulieren kann?
Ja, also das Verlangen nach Nahrung wird jetzt nicht speziell durch Cortisol gesteuert. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Hormonen. Also es gibt Es gibt Forscher, die bemühen sich darum, da einzugreifen, aber das sind vor allen Dingen Hormone, die im Gehirn, im Hypothalamus, also im kleinen Schaltzentrum, was sehr wichtig ist für die gesamthormonelle Regulation, die probieren da einzugreifen. Ob das in der Praxis so gut gelingt, weiß man noch nicht. Mhm. Ja. Also das, weil da sehr viele Hormone dran beteiligt sind und wahrscheinlich könnte man sich eher vorstellen, dass man peripher im Fettgewebe sich vielleicht schon Gedanken machen könnte, wie kann man da Cortisolwirkung etwas runterregulieren. Ich glaube, das immer auf Null zu machen, ist nicht gut, aber zumindest da vielleicht mit Antagonisten heranzugehen. Aber das ist, also da sind wir ganz weit weg von der Umsetzung. Also wir sind da immer noch am Lernen sozusagen, was da stattfindet.
Was wäre maximal denkbar, wo Sie sagen, wo kann man hingehen, was jetzt nur vorstellbar ist? Weil Sie sagen, Sie sind jetzt bei den Grundlagen angelangt. Was wäre denn so das Maximale, der Traum sozusagen, wo Sie sagen, ja, dann wäre es der Durchbruch. Dann gibt es den Nobelpreis.
Ach so, ja, vom Nobelpreis braucht man, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, was eher umsetzbarer ist, ist, dass wir zusätzliche Faktoren identifizieren, die die Cortisolwirkung entweder positiv oder negativ beeinflussen können. Und beim Knochen sind wir da schon ein bisschen weiter. Da haben wir tatsächlich Faktoren gefunden, die diese Osteoporosewirkung von Cortisol tatsächlich aufheben. Und wenn man sowas für die Fettleibigkeit finden könnte, wäre das auch interessant. Ob das da so einfach ist, weiß ich nicht. Aber beim Knochen sind wir schon sehr zuversichtlich. Da geht es vor allen Dingen um den Knochenaufbau, der sowohl im Altern als auch langfristiger Cortisolgabe beeinträchtigt ist. Da haben wir tatsächlich zwei Faktoren jetzt gefunden, die die Knochendichte wahnsinnig gut regulieren. Und das wäre für uns eigentlich ein Durchbruch, wenn wir das weitertreiben könnten, weil wir könnten damit wahrscheinlich nicht nur Osteoporose durch Cortisol verbessern, sondern vielleicht auch Osteoporose generell. Und das wird sehr viele Leute von uns in der alternden Gesellschaft, also auch uns zwei so in 30 Jahren, und es gibt es nur noch alte Leute, gibt es ja kaum junge dann, das wird uns betreffen. Und ich glaube, da haben wir schon, da können wir schon einen guten, also da, das hat eine Relevanz für die Bevölkerung, also da bin ich mir sicher. Mhm.
Aber also sagen Sie, bei den Knochen sind Sie jetzt schon relativ weit, dass Sie diese Nebenwirkungen in den Griff kriegen, also minimieren können. Ja. Und die Hoffnung ist, dass das eben in den anderen Bereichen, wo dieses Cortisol diese Nebenwirkungen hat, auch irgendwann mal möglich ist. Das ist so die Ziel Ihrer Grundlagenforschung.
Genau, so könnte man es sagen. Mhm. Also das ist dann immer unterschiedlich kompliziert, muss man dann auch sagen. Also die Gewebe sind unterschiedlich komplex und im Knochen haben wir eine einfachere Zielstellung gehabt. Da wollten wir einfach Knochenbildung erhöhen. Und das scheint zumindest in Mäusen zu funktionieren.
Ja, man muss ja auch ein bisschen geduldig sein in der Forschung. Wann wurde das Cortisol sozusagen entdeckt? Wann wurde es das erste Mal beziffert? Dass also einer gesagt hat, ja, ich kann es jetzt nachweisen. Wann war das etwa so?
Das war jetzt schon 70, 80 Jahre her.
Ja, und dann hat man es erstmal breitflächig in den 50ern eingesetzt, war erstmal begeistert und dann hat man gemerkt, oh hoppla, es ist ja doch nicht so, ich gebe es mal und alles ist gut. Ja, und also im Prinzip, wenn man das mal sieht, ist ja die intensive Forschung damit noch gar nicht so alt.
Ja, also je nachdem, wie Sie es sehen. Ja. Genau. Also die Molekularbiologie, die wurde erst 1986 für den Cortisolrezeptor eingeläutet, indem dieser Rezeptor eben identifiziert wurde. Und die Herren übrigens, die den entdeckt haben, die warten heute noch auf den Nobelpreis und haben ihn nicht gekriegt. aber es gibt immer Anekdoten, dass jedes Jahr warten sie, dass der Anruf
kommt. Aber jetzt, wenn es in den 80ern ist, dann wird es jetzt eng wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Und irgendwann, die sind auch schon etwas betagt, die Kollegen. Aber und damals hat man sich eben hat man gedacht, es ist ein ganz einfacher Faktor, der macht Gene an, aus. Jetzt wissen wir, das ist ein sehr vielseitiges, ist ein sehr vielseitiger Faktor, der mit ganz anderen, noch mit vielen anderen Komponenten in Zellen und im Körper interagiert. Und es gibt sogar Funktionen, die haben gar nichts mit Genregulation zu tun, sondern finden im außerhalb des Zellkerns statt. Also da ist noch viel im Fluss.
Also ist es im Prinzip wie bei fast jeder Forschung, je intensiver ich mich damit beschäftige, desto mehr entdecke ich und desto komplexer wird es dann letztendlich.
Genau, also man findet eigentlich immer mehr Fragen als Antworten. Aha. Das geht uns
aber
ständig.
Das ist ja für Sie als Forscher eigentlich das Schöne, weil Sie sind ja nicht unter dem Zug, unbedingt jetzt ein fertiges Ergebnis präsentieren zu müssen, wenn Sie Grundlagenforschung machen.
Das ist die Freiheit, die wir haben, im Gegensatz zur Industrie, die natürlich immer ganz spezifisch fragen, kommt denn da was raus? Und das merken wir auch immer in den Gesprächen, die wir mit der Industrie haben, wo deren Fragestellung ist, ja, also können wir das jetzt schnell umsetzen oder nicht?
Und da, da ist der Faktor Zeit ein ganz anderer.
Ja, genau. Ja, genau. Ich meine, wir haben natürlich für die kleinen Forschungspakete auch immer einen Faktor Zeit. Die meisten Forscher, die bei uns im Institut auch angestellt sind, das ist leider immer noch der Zeitgeist, die sind unter befristeten Verträgen. Das heißt, die haben einfach einen ganz existenziellen Druck, zumindest das kleine Puzzlesteinchen, was sie bearbeiten, dann auch in der entsprechenden Zeit zu Ende zu bringen. Und das ist ein System, was uns jetzt manchmal auch ein bisschen Nachwuchssorgen bereitet. Es gibt also schon junge, vielversprechende Kollegen, die sagen, na, also so ein Weg, wie du da gegangen bist, bei dir ist ja gut ausgegangen, aber den treten wir nicht unbedingt an und die gehen dann eher in die Industrie. Und unser Ziel ist es eigentlich auch, wieder Bedingungen schaffen zu können, wo diese jungen Forscher auch realistische Perspektiven haben, also um so frei forschen zu können.
Aber die Industrie braucht ja letztendlich diese Grundlagenforschung.
Ja, also und zwar mehr denn je. Früher hat sich die Industrie noch oft selber Grundlagenforschung geleistet. Ja, da haben die dann so kleine Spielwiesen gekriegt, die Wissenschaftler da. Und sagst du, da dürft ihr mal ein bisschen Geld verpulvern und mal machen, was ihr wollt. Mit dem Hintergedanken, dass da vielleicht auch was Sinnvolles mal rauskommt für die Industrie. Aber jetzt sind die so drauf, so die Kostendrücke sind so hart. Es wird sehr viel outgesourced. Die machen das dann gar nicht mehr selber, sondern haben kleine Firmen, die bestimmte Auftragsforschung übernehmen. Also es ist eine ganz andere Kultur, wie Forschung betrieben wird. Teilweise, wenn sie sich dann eingeschossen haben, auch viel effizienter als wir, die wir immer noch so ein bisschen über rechts und links schauen. Die gehen dann ganz gerade drauf zu. Aber sie brauchen mehr denn je die Erkenntnisse, die aus den Labors kommen. Und die natürlich auch nicht, also wenn ich so meine Ergebnisse angucke, da gibt es auch viele Sachen, wo wir sagen, das ist interessant, aber da wissen wir jetzt auch noch nicht, was das bedeutet. Das
aber so sind ja viele Interessanten entstanden, dass man es dann erst entdeckt hat beim Forschen.
Genau.
Das ist ja das Schöne dran, dass man nicht genau weiß, wo es hingehen kann und auch nicht so zielorientiert Ergebnis liefern muss. Dann ist ja auch die Enttäuschung immer viel größer, wenn ich es dann nicht geschafft habe.
Ja, die ist eigentlich immer relativ hoch in der Forschung, weil wir kommen ja alle mit so einer Hypothese, setzen wir uns dran und dann sind gerade die etwas jüngeren oder noch unerfahrenen Forscher, die sind eigentlich maßlos enttäuscht, wenn die eigentliche Idee sich nicht verwirklicht hat. Und erst wenn man so ein bisschen länger drin ist, sagt man, und jetzt wird es doch interessant, weil was Überraschendes, nicht Vorhergesehenes herausgekommen ist.
Also Ihr Kollege, der Herr Geiger, der hier war, der hat gesagt, 95% der Forschung führt nicht zum Ziel.
Und
aber damit muss man leben können. Damit muss man halt dann leben
können.
Also
man muss so eine Frustrationstoleranz muss man lernen. Und die Erfahrung ist aber auch, diejenigen, die da fleißig sind und ackern, die eigentlich kommt dann am Schluss auch was raus. Aber die haben auch sehr viel Irrwege gehabt und dazu ist die Biologie auch so komplex und wir machen uns natürlich einfache Modelle. Das ist halt eine reduktionistische Herangehensweise. Anders können wir gar nicht, sonst würden wir ja gar nicht anfangen. Mhm. Ja. Und dann kommen manchmal interessante Überraschungen heraus.
Jetzt haben wir noch ein Thema, es wird noch ein bisschen Musik geben und dann werden wir noch ein Thema aufgreifen, nämlich, jetzt haben Sie es ja im Gespräch schon immer so angedeutet, ja, da stressen Sie die Mäuse, da werden die Mäuse dickleibig, da werden den Mäusen Rezeptoren blockiert, ja, da könnte man jetzt mal bösartigerweise sagen, ja, der Herr Professor Tuckermann da oben, ja, der treibt da Schindluder, was auch immer, mit armen Tieren, ja, ganz klar ist es, sie haben natürlich Versuche mit Tiere, ganz klar, ohne die geht es auch nicht, aber dass es eben nicht so ist, dass jetzt hier wahllos irgendwie lustig oder bedenkenlos irgendwelche Sachen gemacht werden, das werden wir jetzt gleich nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung noch klären. Dann geht's weiter mit dem Professor Dr. Jan Tuckermann. Bis gleich. Weiter geht's bei der Plattform, heute bei Radio Free FM mit dem Professor Dr. Jan Tuckermann. Und ich habe es vor der kleinen musikalischen Unterbrechung gesagt, er macht viel Forschung mit Mäusen. Und jetzt, wenn Sie da vielleicht nochmal ein paar Worte über diese Forschung mit den Tieren generell, speziell bei Ihrem Labor oder den Bedingungen machen, um mal vielleicht mit so ein paar Mythen aufzuräumen, dass Sie hier da wahllos, planlos Mäuse massakrieren.
Ja, yeah. Also das muss man erstmal sagen, also wir als Forscher nehmen natürlich hier das Versuchstier erstmal auch mit sehr großem Respekt wahr. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, ist dieser Versuch tatsächlich auch notwendig, um den entsprechenden Erkenntnisgewinn, den wir uns vorstellen, tatsächlich auch zu realisieren? Und das müssen wir nicht nur uns fragen, als sagen wir mal ethisch veranlagte Persönlichkeiten, sondern das müssen wir auch vor der lokalen Behörde hier im Regierungspräsidium Tübingen richtig schriftlich rechtfertigen. Und da müssen wir in einem Antrag darlegen, wie die Experimente aussehen sollen, ob wir alle erdenklichen Möglichkeiten des Nichttierversuchs auch bereits schon ausgeschöpft haben. Und in der Regel ist das so, dass wir zunächst mal probieren, Tierversuche zu vermeiden und sehr viel in Zellkultur probieren zu klären. Und einige Sachen können wir damit auch klären. Aber irgendwann können wir eben diese unterschiedliche Zusammensetzung von Zellen und dem Blutkreislaufsystem, so wie es eben stattfindet in einem gesamten Organismus, können wir das in Zellkultur nicht mehr darstellen. Und dann suchen wir uns ein experimentelles Modelltier, das dem Menschen jetzt nicht ganz ähnlich, aber etwas ähnlich ist und was zusätzlich eben genetisch beeinflussbar ist, um solche Faktoren wie zum Beispiel den Cortisolrezeptor dann zu verstehen. Und diese Idee wird schriftlich vorgelegt, dem Regierungspräsidium, und die dort sitzen jetzt Veterinäre, die das eigentlich auch nicht entscheiden können, und die haben ein Beratungsgremium. Und in diesem Beratungsgremium, da sitzen Forscher drin, aber auch Vertreter von Tierschutzverbänden, und die schauen sich an, welche Prozeduren denn da durchgeführt werden. Und in der Praxis ist es mittlerweile so, dass es eigentlich auf sehr viele Anträge auch Rückfragen gibt, die nochmal hinterfragen, wie wird denn mit dem Tier umgegangen? Werden genügend Schmerzmittel gegeben, zum Beispiel, um ein unnötiges Leiden zu verhindern? Oder wann? Und das ist ja die Frage, die ja auch bei der Diskussion damals um die Affenversuche in Tübingen aufgekommen ist. Wann wird denn so ein Versuch abgebrochen, falls etwas schieflaufen sollte, was man natürlich probiert zu vermeiden? Und diese ethische Abwägung ist mittlerweile auch so ein bisschen unser tägliches Brot. Denn auch wenn wir einen genehmigten Tierversuch haben und den zum Beispiel abändern wollen, weil wir mittlerweile neue Erkenntnisse haben, auch dies müssen wir uns wieder genehmigen lassen. Und die Standards, die angelegt werden, die sind zum Beispiel ganz anders als in der Nahrungsmittelindustrie. Also da gibt es, man merkt auch, wo die Lobby stärker ist oder weniger stark, da gibt es ganz andere Kriterien. Und bei uns wird besonders hart drauf geguckt, was aber auch gut so ist, das sensibilisiert die Leute auch. Es ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, wenn wir sehr internationales Publikum haben. Da gibt es manchmal Kulturkreise, die das Tier jetzt erstmal nicht so schätzen, und denen muss man das auch beibringen. Ja, also ja, es gibt halt Kollegen aus China, Indien, die dann anderen Zugang haben. Indien jetzt ist ein schlechtes Beispiel, je nachdem aus welcher Region, aber und da sind wir auch sagen wir mal in einer Erziehungspflicht, hier den Respekt vor dem Tier, und den haben wir immer, denn wir sind auch daran interessiert, dass es den Tieren relativ gut geht in diesen Experimenten, um eben normale Antworten auch messen zu können.
Also das heißt, wir haben hier schon einen relativ hohen Standard verglichen mit anderen Ländern, und das Prozedere, wie Sie das gerade beschrieben haben, mit beim Regierungspräsidium einreichen und genehmigen und rückfragen, scheint doch jetzt relativ aufwendig und kompliziert. Das heißt, im Prinzip bremst es Sie ja ein bisschen aus, weil Sie da das ja jedes Mal auch berücksichtigen müssen, beantragen müssen. Also ja. Es ist dann wirklich so, wenn Sie jetzt das Design Ihrer Studie ändern, müssen Sie beim RP einen neuen Änderungsantrag schreiben.
Genau. Und dann wird das je nach der Art oder der Stärke der Veränderung nochmal begutachtet und nochmal hinterfragt. Mhm. Und man muss eben begründen, wir haben die und die Erkenntnisse, und deswegen möchten wir jetzt den Versuch ändern. Manchmal stellt sich ja auch heraus, dass die ursprüngliche Hypothese jetzt doch nicht so bewahrheitet hat. Und dann ist es ja auch die Pflicht des Wissenschaftlers, jetzt nicht nach Schema F diesen Versuch durchzuziehen, sondern eben jetzt Einhalt zu gebieten und sagen, okay, wir müssen uns neu aufstellen, und da müssen wir eben was Neues schreiben.
Mhm. Warum sind es eigentlich, oder sind es überhaupt immer Mäuse? Ist es so?
Also die Maus ist deswegen so beliebt, weil sie sich relativ leicht genetisch manipulieren lässt. Aber es gibt auch andere Modellorganismen, die gerne verwendet werden. Das sind Zebrafische zum Beispiel. Die Ratte ist eigentlich das klassische Versuchstier gewesen, war aber lange Zeit genetisch nicht zugänglich. Deswegen sind die ein bisschen zurückgegangen. Die sind jetzt wieder etwas im Kommen. Und man hat eben großen Respekt vor nichtmenschlichen Primaten. Dort sind die ethischen Hürden eben besonders hoch. Und man probiert eben, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Knochenmetabolismus anschaut, da sagt man, okay, das kann man auch in einer anderen Spezies eben klären. Mhm. Da brauchen wir jetzt nicht in die Primaten zu gehen, obwohl die natürlich viel näher am Menschen sind. Aber da gibt es eben nochmal eine ganz andere ethische Hürde, was deren Empfindsamkeiten angeht. Und deswegen hat sich das auf die Maus eingeschossen. Sie ist im Verhältnis noch günstig und sie ist eben gezielt genetisch veränderbar, sodass wir tatsächlich so zelltypspezifische Reaktionen von Genprodukten messen können. Aber auch allein die Zucht dieser genetisch veränderten Linien unterliegt der Genehmigung. Wir müssen also nachweisen, dass anhand von Scoresheets auch, in welchem Zustand die Mäuse sind. Und wenn sich da jetzt ein leidender Zustand dauerhaft einstellen sollte, dann müssen wir extrem hart begründen, warum wir diese Linie trotzdem halten wollen. Und manchmal kommt man, also muss dann auch nachweisen, dass die Mäuse nicht nur einfach da sind, sondern eben mit denen, aus denen auch Erkenntnisse gewonnen werden. Und manchmal wird man quasi auch gezwungen, die wieder auf eine sogenannte heterozygote Zucht, bei denen dann dieser Phänotyp wieder abgeschwächt wird, herunterzugehen.
Mit niederen entwickelten Tieren, jetzt Insekten oder so,
also
wäre
die werden
es möglich oder sind da die, ist das, was den
das
Hormonspiegel betrifft, nicht möglich?
Also das kommt immer darauf an, was Sie untersuchen wollen. Also es wird sehr viel in Fruchtfliegen gemacht, in Drosophila. Für die braucht man auch keine genehmigungsfähige Anträge. Die haben auch Hormone. Ein paar sind so ähnlich wie bei uns, aber die haben leider keine Knochen. Das heißt also, sowas kann man dann nicht beantworten. Und man muss sich immer wieder überlegen, sind die ausreichend, um eine bestimmte Fragestellung anzugehen? Zum Beispiel, wie Gene reguliert werden im Allgemeinen oder wie Entwicklung stattfindet, das kann man auch in der Fruchtfliege lernen. Aber irgendwann kommt dann die Frage, ja, wie sieht es denn in der Maus aus und wie sieht es denn im Menschen aus?
Gut, klar, das ist natürlich dann das Letzte, aber das ist halt eben Hemmnis, was man hat und man muss ja auch sagen, Gott sei Dank hat.
Nee, muss man auch sagen, also es zwingt ja auch die Wissenschaftler, glaube ich, Rechtfertigung in diesem ethisch sensiblen Bereich auch gegenüber dem Interesse der Bevölkerung abzulegen, das finde ich auch gut. Ich bin und will eigentlich nochmal nachdrücklich sagen, also wir unterwerfen uns auch gerne dieser Prozedur und dadurch läuft es kontrolliert ab und die Tierversuche, die gemacht werden, sind eben nicht unkontrolliert und nicht, wie man das sich vielleicht langläufig vorgestellt hat, sondern wir kriegen da extrem gut auf die Finger geguckt, werden von unseren eigenen Tierschutzbeauftragten auch gut kontrolliert und das ist auch gut so.
Das ist doch nochmal eine schöne Sache zum Schluss, dass jeder sicher sein kann, dass das so ein hoher Standard oder so ein hohes Prozedere, also dass es so ein großer Aufwand ist, hätte ich es auch nicht gedacht mit Regierungspräsidium und Genehmigung, aber da sind doch die Hürden relativ hoch. Sehr schön, wir sind jetzt schon am Ende angekommen, es ist nämlich jetzt gleich 17 Uhr und die Freunde unserer spanischen Sendung sind schon im Studio und werden jetzt gleich hier loslegen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinem Studiogast heute, den Herrn Professor Dr. Jan Tuckermann, dass er in der letzten Stunde für uns am Mikrofon seine Arbeit erklärt hat. Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.